ARD.
Auf einmal stehen da 5 Leute in Schusswesten mit schweren Pistolen und sagen, haben Sie keine Angst, es ist nichts Schlimmes, wir wollen nur Ihr Haus durchsuchen.
Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die JustizreporterInnen. Mein Name ist Alina Lagmüller und meine Partnerin in Crime ist heute Exona Hüseni. Hallo Exona.
Hallo Partnerin in Crime und Alina. Mit diesem Stichwort hast du einen super Übergang geliefert zu unserem heutigen Thema. Heute geht es nämlich ums Strafrecht, genauer um Hausdurchsuchungen.
Ja, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen. Anfang der Woche gab es Berichte über eine Hausdurchsuchung wegen Anti-CDU-Graffitis. Und diese Hausdurchsuchung, das hat das Landgericht Arnsberg festgestellt, die war rechtswidrig.
Genau, da gab es eine ganze Menge Dinge, die zumindest auf den ersten Blick ein bisschen suspicious klingen. Und am besten erzählt uns das der Kollege Arne Hell vom WDR, der die Geschichte recherchiert hat. Wir hören mal in seinen Radiobeitrag rein.
Es ist der 1. April, kurz nach 6 Uhr morgens. Mirko Kruschinski, der SPD-Ortsvorsitzende in Menden im Sauerland, ist erstaunt, als es an der Tür klingelt.
Auf einmal stehen da 5 Leute in Schusswesten mit schweren Pistolen und sagen, haben Sie keine Angst, es ist nichts Schlimmes, wir wollen nur Ihr Haus durchsuchen.
Die Polizei vollstreckt einen Durchsuchungsbeschluss. Er gilt Mirko Kruschinskis Tochter Nela, damals noch 17 Jahre alt.
Warum sind diese Personen im Haus und warum wollen sie jetzt was von mir?
Nela Kruschinski erfährt, gegen sie wird ermittelt wegen der Farbschmierereien an der Schützenhalle in Menden, mit denen CDU-Chef Merz einige Wochen zuvor beleidigt worden war.
Ich habe mich gefragt, wer möchte mir schaden, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man irgendwie auf mich gekommen sein könnte, weil ich einfach nichts mit der Tat zu tun hatte.
Kurz vor dem Abitur werden ihr Laptop, ihr Handy und ihre Notizbücher mitgenommen. Inzwischen ist diese Hausdurchsuchung für rechtswidrig erklärt worden. Die Entscheidung des Landgerichts Arnsberg liegt dem WDR-Magazin Westpol vor. Demnach gab es gegen Nela Kruschinski überhaupt keinen stichhaltigen Verdacht. Der Durchsuchungsbeschluss fußte nur auf 2 Hinweisen. Einer vagen Zeugenaussage einer Frau, die in der Nacht 2 Personen in der Nähe der Schützenhalle in Menden gesehen hatte, die sie aber nicht näher beschreiben konnte, und einem anonymen Hinweis an die Polizei in Hagen. Darin wird wörtlich angeregt, Nela Kruschinski ins Visier zu nehmen, ohne weitere Angaben.
Wenn ich das sehe als ein Richter, muss ich zu dem Schluss kommen, wir haben es hier gar nicht mal mit einer Verdächtigen zu tun.
Sagt dazu der Strafrechtsprofessor Till Zimmermann von der Universität Düsseldorf.
Das kann auch eine reine Denunziation gewesen sein, dieser anonyme Hinweis. Und deswegen weiß ich nicht, wie der Richter dazu gekommen ist, das zu unterschreiben.
Zumal aus Zimmermanns Sicht eine Hausdurchsuchung bei einer Minderjährigen wegen eines Graffitis auch noch unverhältnismäßig sei. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Arnsberg, der die Durchsuchung genehmigt hatte, ist ein Richter auf Probe. Pikant, die Direktorin des Amtsgerichts ist Charlotte Merz, die Ehefrau des Bundeskanzlers. Auf Anfrage sagt sie, sie habe keinen Einfluss auf das Verfahren genommen oder auch nur davon gewusst. Sie dürfe den Beschluss auch nicht bewerten, das sei Sache der höheren Gerichtsinstanz. Die Bewertung dort ist eindeutig. Der Beschluss war rechtswidrig.
Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren anwaltlich auch tätig. Sowas habe ich noch nicht erlebt.
Sagt der Verteidiger von Nela Kruschinski, Thomas Kutschaty, der für die SPD im NRW-Landtag sitzt und früher auch einmal Justizminister war. Kutschaty kritisiert vor allem die Staatsanwaltschaft. Die hatte, anders als gesetzlich vorgeschrieben, die Durchsuchung gar nicht selber beantragt, sondern sich lediglich der Anregung der Polizei angeschlossen. Das Landgericht nennt das Vorgehen rechtsstaatlich bedenklich.
Aus meiner Sicht ist das ein Totalversagen der Staatsanwaltschaft,
sagt dazu Verteidiger Kutschaty.
Ein Staatsanwalt hätte die Ergebnisse der Polizei überprüfen müssen. Ist das rechtsstaatlich ausreichend, um auch eine Hausdurchsuchung bei einer Minderjährigen machen zu können? All diese Prüfungsschritte sind hier überhaupt nicht gemacht worden.
Die Staatsanwaltschaft rechtfertigt sich auf WDR-Anfrage. Dass ein Durchsuchungsbeschluss über die Polizei beantragt wird, sei zulässig, etwa wenn es eilig ist. Im Fall der Juso-Vorsitzenden aus Menden im Sauerland gab es allerdings offensichtlich keine Eile. Zwischen der Unterschrift unter den Durchsuchungsbeschluss und der Vollstreckung lag ein ganzer Monat.
Das war der Radiobeitrag von Arne Hell. Als ich am Montag davon gehört habe, dachte ich irgendwie, Das ist so krass, weil da kommen so viele Sachen zusammen. Erstmal gibt es da eine Hausdurchsuchung wegen einer Sachbeschädigung. Und so eine Hausdurchsuchung, das ist ja schon ein Ding. Da geht es um Artikel 13 Grundgesetz, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Und da könnte man ja vielleicht mal meinen, da geht es irgendwie, das wird nur bei Schwerstkriminalität gemacht. Aber hier ging es um eine Sachbeschädigung. Und dann noch bei einer Minderjährigen. Und dann kommt noch dazu, dass dieser Durchsuchungsbeschluss rechtswidrig ist. Und zwar deutlich rechtswidrig, wie das Landgericht Arnsberg dann gesagt hat. Und dann kommt noch dazu, dass die Direktorin des Amtsgerichts, auch noch Charlotte Merz war, die Frau von Friedrich Merz. Und dann noch, dass ein Richter auf Probe entschieden hat, ohne vorher nochmal bei der Staatsanwaltschaft nachzufragen. Ich glaube, jetzt habe ich alles noch einmal aufgezählt.
Einige Plot-Twists auf jeden Fall. Ihr hört, wir stellen uns eine Menge Fragen. Einmal zu diesem Fall, aber auch ganz grundsätzlich zu der Ermittlungsmaßnahme Hausdurchsuchung. Und diese Fragen, die wir uns stellen, wollen wir klären, und zwar mit einer Strafverteidigerin, einem Staatsanwalt und einem Richter. Wir sprechen also sozusagen mit allen Organen der Rechtspflege.
Unser erster Gesprächsgast, das ist Gabriele Heinecke. Sie ist Strafverteidigerin aus Hamburg und wurde vor kurzem gerade erst mit dem Fritz-Bauer-Preis geehrt. Den Fritz-Bauer-Preis hat sie bekommen, weil sie immer wieder Menschen vertreten hat, die von Unrechtsbehandlungen oder Menschenrechtsverletzungen betroffen waren. So zum Beispiel bei der juristischen Aufarbeitung von NS-Verbrechen. Und sie hat die Angehörigen von Uri Jalloh vertreten. Hallo Frau Heinecke, schön, dass Sie mit uns sprechen.
Ich grüße Sie.
Ja, den Fritz-Bauer-Preis, den haben Sie bekommen, weil Sie Opfer und Angehörige vertreten haben. Wir wollen heute aber über Ihre Tätigkeit als Strafverteidigerin sprechen. Und das vor allem im Kontext von Hausdurchsuchungen. Wie ist das denn eigentlich, wenn bei Ihnen jemand anruft, vielleicht noch nicht mal ein Mandant, und sagt, Hilfe, die Polizei ist in meiner Wohnung und dreht gerade mein Schlafzimmer auf links. Was machen Sie dann?
Erstens sage ich, Ruhe bewahren. Zweitens sage ich, gibt es einen Durchsuchungsbeschluss? Und drittens, ich hätte gerne einen Polizeibeamten gesprochen, der die Durchsuchung gerade macht und der mir sagen kann, auf welchem Wege mich der Durchsuchungsbeschluss erreichen kann, sodass ich jedenfalls vorab prüfen kann, ob es überhaupt einen Verdacht gibt, der eine Durchsuchung rechtfertigt.
Das heißt aber auch, Sie können dann in der konkreten Situation, kann man das eigentlich gar nicht aufhalten, dass die Polizei da in die Wohnung geht und sucht?
Praktisch eher nicht, aber stellen Sie sich mal vor, es ist ein Durchsuchungsbeschluss, der völlig inhaltsleer ist und auf Vermutung beruht. Da würde ich einem Polizeibeamten sagen, dass er offensichtlich an einer rechtswidrigen Handlung teilnimmt, eine Remonstrationspflicht hat und darum mir sagen soll, welche Staatsanwaltschaft zuständig ist, sodass man dort einen Aufschub der weiteren Durchsuchung erreichen kann. Aber mal so ganz platt gesprochen, wenn eine Durchsuchung gerade im Gange ist, dann ist es sehr schwierig, etwas dagegen zu tun.
Sind Sie selbst ab und zu auch bei Durchsuchungen von Mandanten dabei? Kommen vielleicht auch dazu, während durchsucht wird?
Ja, das kommt schon vor.
Wie oft passiert es denn eigentlich, so eine Durchsuchung? Ist es was, was Mandanten häufig erleben, oder ist es eher ein seltenes Phänomen?
Doch, im Strafverfahren ist es relativ häufig, dass die Staatsanwaltschaft, um Beweise zu ermitteln, auch eine Hausdurchsuchung macht, weil sie vermutet, dass sich dort etwas befindet. Nehmen Sie Betäubungsmittelrecht, aber auch irgendwelche Meinungsäußerungsdelikte, wo dann auf elektronischen Datenträgern gesucht wird, ob es da etwas gibt, was aufklärt, ob die Person, die verdächtigt wird, auch Autor ist von einem Meinungsäußerungsdelikt.
Also Meinungsäußerungsdelikte, wir sprechen hier jetzt ja eigentlich gerade auch über eine Sachbeschädigung. Das ist ja wirklich eher kleinere Kriminalität, kann man jetzt sagen.
Ja.
Aber das bedeutet ja eigentlich, so eine Hausdurchsuchung, das ist eine absolute Standardmaßnahme.
Ziemlich, ja.
Was sind denn eigentlich die Voraussetzungen dafür?
Die sind sehr niedrig. Nach der Strafprozessordnung braucht es nur einen Verdacht. Es darf keine Vermutung sein, es darf keine wilde Schlussfolgerung sein. Es braucht den Verdacht einer Straftat gegen eine konkrete Person. Und mehr Voraussetzungen braucht es nicht. Man kann sich darüber streiten, ob das rechtsstaatlich ist oder nicht. Und wir tun das auch immer wieder. Aber so steht es im Gesetz. Wer ein Verdächtiger ist und in bestimmten Bereichen ein Ermittlungsverfahren vielleicht sogar gegen ihn oder sie anhängig ist, da ist eine Durchsuchung grundsätzlich möglich.
Wir berichten hier aus Karlsruhe ganz häufig über so besondere heimliche Ermittlungsmaßnahmen, zum Beispiel Telekommunikationsüberwachungen oder Datenanalyse mittels Software von Palantir. Und da gibt es häufig so einen Straftatenkatalog. Also das darf nur bei besonders schweren Straftaten gemacht werden. Aber bei einer Hausdurchsuchung gibt es sowas dann nicht.
Richtig, so ist es. Es gibt ebenfalls in der Strafprozessordnung einen Katalog von schwereren Straftaten, wo eben diese heimlichen Ermittlungsmethoden durchgeführt werden kann. Aber man könnte fast sagen, die Hausdurchsuchung ist Basics und dazu gehört nicht sonderlich viel. Aber das heißt nicht, dass im konkreten Fall nicht die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden muss und dass es vor allen Dingen einen konkreten Verdacht gibt und nicht nur irgendwelche Behauptungen von wem auch immer.
Wen kann denn so eine Hausdurchsuchung eigentlich treffen?
Sie und mich und alle.
Das heißt nicht nur den Beschuldigten, sondern auch Dritte?
Genau. Es kann beim Dritten durchsucht werden, wenn denn der Verdacht besteht oder wenn es so ist, konkrete Anhaltspunkte gibt, dass darauf geschlossen werden darf, dass sich dort irgendwelche Spuren befinden oder dass sich eine gesuchte Person dort befindet oder dass man dort Beweismittel auffindet. Nehmen Sie mal zum Beispiel Betäubungsmittelverdachtsstraftat, das zum Beispiel die Betäubungsmittel nicht bei demjenigen, der verdächtigt wird, sondern woanders aufbewahrt werden. Unter diesen Umständen wäre es so, dass bei einer anderen Person durchsucht werden würde.
Jetzt haben Sie in Ihrem Leben schon einige Durchsuchungsbeschlüsse gesehen, weil Sie schon sehr lange Strafverteidigerin sind. Das, was in diesem Fall in Arnsberg passiert ist, also ein Beschluss, der auf einer vagen Zeugenaussage basiert und auf einem anonymen Hinweisschreiben, ist das ein besonders schlechter Durchsuchungsbeschluss oder kommt sowas dann tatsächlich auch mal häufiger vor?
Also die Sache mit Arnsberg halte ich für tatsächlich willkürlich. Es gab ja nur eine Person, die noch nicht mal jemanden erkannt hat, sondern von zwei jungen Leuten, eine Frau und ein Mann, berichtet hat. Und dann eine anonyme Anzeige mit irgendwelchen Behauptungen von Namen. Das gibt keine Grundlage für eine Durchsuchung. Das gibt gar keine Grundlage für gar nichts. Man weiß nichts. Man hat nur eine gewisse Gesinnung dort verfolgt. Und dass da ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss gemacht hat, ist schon ein Skandal. Ist ja auch aufgehoben worden mit guten Gründen vom Landgericht. Ob es solche Durchsuchungen öfter gibt, solche Durchsuchungsbeschlüsse, es ist schon so, dass nicht jeder Durchsuchungsbeschluss sonderlich qualifiziert ist und oft spielt auch der Bauch eines Richters oder einer Richterin oder aber auch eine Haltung eine große Rolle. Es gibt durchaus Durchsuchungsbeschlüsse, die an Konkretheit nicht gerade gut bestückt sind, aber ich würde mal sagen, die Menge gibt schon eine konkrete Tat vor, deren eine Person verdächtigt wird. Und auch meistens sind es Zeugenaussagen oder irgendwelche Funde, die gemacht worden sind. Irgendwelche Spuren, Fingerspuren, DNA-Spuren, was auch immer. Und das steht dann da drin.
Aber das ist ja erstmal ein beruhigendes Fazit, dass das jetzt wirklich ein Extrembeispiel ist, das nicht jeden Tag so vorkommt.
Also Arnsberg ist am Rande der Rechtsbeugung, würde ich sagen. Da würde ich behaupten, dass der Richter sich strafbar gemacht hat, weil er nichts hatte und daraus einen tiefen Eingriff in die Grundrechte dieser Beschwerdeführerin konstruiert hat.
Da steht ja auch drin, wenn wir noch mal kurz in dieser Situation bleiben, da steht auch der Begriff rechtsstaatlich bedenklich drin. Das ist in der nüchternen Sprache der Juristen, das grenzt ja geradezu an einen Kraftausdruck. Warum findet es das Landgericht Arnsberg so bedenklich, dass der Ermittlungsrichter jetzt nicht selbst mit dem zuständigen Staatsanwalt gesprochen hat? Warum ist denen gerade das so sauer aufgestoßen?
Es gibt verschiedene Punkte bei diesem Beschluss. Der erste Punkt ist sicherlich, ob es überhaupt eine Straftat gab. Da gab es ja Graffitis als Grundlage der ganzen Ermittlungen. Es gibt seit Ende der 70er Jahre die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, dass wenn nicht eingegriffen wird in die Funktionsfähigkeit einer Sache, die mit Graffitis oder mit Plakaten oder Ähnlichem verändert wird, dann ist schon die Frage, ob es überhaupt eine Straftat ist. Damit hat er sich nicht beschäftigt. Das Zweite ist, es gibt hier keine konkrete Tat. Es ist ein Mann und eine Frau gesehen worden von einer Zeugin. So hat die Zeugin behauptet. Die Beschwerdeführerin ist von ihr nicht erkannt worden vom Gesicht. Sie hat auch nicht gesehen, ob die beiden was gemacht haben, sondern sie hat nur verbunden. Es gibt Graffitis und es gibt junge Leute auf der Straße, also sind sie es. Und diese anonyme Anzeige, dass irgendjemand behauptet, dass jemand etwas gemacht hat, reicht schon überhaupt gar nicht, um einen Verdacht zu kreieren. Das ist eine Behauptung. Und bei jeder Behauptung muss auch die Staatsanwaltschaft prüfen, ob das ausreicht, um irgendeinen Eingriff in die Grundrechte von Bürgern zu starten. Hier im konkreten Fall war es, glaube ich, noch so, dass ein Polizeibeamter beim Gericht mitgeteilt hat, dass es eine Sachbeschädigung gegeben hat und dass es Verdächtige gibt und dass auf dieser Grundlage dann der Durchsuchungsbeschluss erlassen worden ist. Und das ist schon aus formellen Gründen nicht möglich. Die Strafprozessordnung sieht ganz eindeutig vor, dass ein Antrag durch einen Staatsanwalt und nicht durch irgendeinen Polizisten gemacht wird. Ich will keine Polizisten kleinreden, aber es ist nicht ihre Aufgabe und nicht ihre Kompetenz, beim Gericht vorzusprechen und zu sagen, ich habe jetzt schon mit dem Staatsanwalt gesprochen und der ist auch der Meinung wie ich, da muss man einen Durchsuchungsbeschluss her, das geht nicht, das ist nicht rechtsstaatlich.
Jetzt hat man das Gefühl, wahrscheinlich auch zu Recht, dass es eine besonders einschneidende Erfahrung ist, wenn die Polizei bei einem vor der Tür steht, nach Hause kommt und die intimsten Sachen durchwühlt und sich anschaut. Ja. Würden Sie sagen, und Sie haben es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass die Voraussetzungen dafür angemessen hoch sind?
Kann ich nur sagen, das ist der Einzelfall. Grundsätzlich, das sagt auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, es muss immer abgewogen werden zwischen den tangierten Rechtsgütern. Auf der einen Seite ist die Staatsanwaltschaft natürlich, hatte die Aufgabe aufzuklären, wenn der Verdacht einer Straftat da ist. Aber sie hat zu berücksichtigen, dass nicht nur Belastendes, sondern auch Entlastendes aufzuklären ist. Wenn man jetzt wieder Arnsberg nimmt, da befinden sich lauter entlastende Gesichtspunkte drin. Wäre ein Staatsanwalt angesprochen worden, hätte er sagen müssen, die belastenden Momente sind nicht so stark, dass sie die entlastenden Momente, nämlich dass es gar nichts Konkretes gibt, übertreffen könnten. Und das Zweite ist dann, dass bei einem Eingriff in die Grundrechte nach Artikel 13, also der Unverletzlichkeit der Wohnung, das ist das Intimste, was wir überhaupt haben, außer der Person selbst, dass da schon ganz konkrete Rechtsgüterabwägung stattfinden muss. Ansonsten kann es keinen gerechten Beschluss für eine Durchsuchung geben. Und diese konkrete Rechtsgüterabwägung ist hier in Arnsberg beim Amtsgericht jedenfalls nicht vorgenommen worden.
Jetzt haben Sie als Strafverteidigerin, als Rechtsanwältin für Strafrecht ja auch Möglichkeiten dagegen vorzugehen, wenn Sie zum Beispiel mal finden, dass etwas unangemessen abgelaufen ist. Wie oft haben denn jetzt Beschwerden gegen Durchsuchungsbeschlüsse, das geht entweder erstmal zum Landgericht oder wenn das da nicht erfolgreich ist, dann tatsächlich zum Bundesverfassungsgericht. Wie oft hat man mit so einer Beschwerde Erfolg?
Ich habe da keine Statistik für, aber die Beschwerde, die erhebt man ja dann, wenn nicht zum Beispiel das weitere Ermittlungsverfahren schon gezeigt hat, dass da nichts dran war. Oder vielleicht erhebt man die Beschwerde dann gerade, um deutlich zu machen, dass man eine Wiederholung von solchem Vorgehen nicht möchte. Wie oft das passiert, auch da kommt es auf den Einzelfall drauf an. Manchmal bietet es sich an, manchmal bietet es sich nicht an. Aber ich kann Ihnen Beispiele sagen. Wenn zum Beispiel jemand mit der Tasche in seine Wohnung gegangen ist und ein Ermittler, der vor der Tür stand, der Meinung war, dass mein Mandant jetzt in der Tasche Betäubungsmittel hat und es dann einen Durchsuchungsbeschluss gibt und auch eine Durchsuchung, dann wird nichts gefunden. In solchen Fällen rate ich zur Beschwerde, weil sich nicht nur durch die Tatsache, dass nichts gefunden worden ist, sondern auch durch die Gesamtumstände eine Unverhältnismäßigkeit des Beschlusses herausgestellt hat und ich das dann auch festgeklopft haben möchte, auch für den Mandanten.
Sie haben gerade gesagt, um einer Wiederholung vorzubeugen, würde man manchmal Beschwerde einlegen. Das interessiert mich. Also das heißt, wenn einmal durchsucht wurde und die Ermittlerinnen und Ermittler haben aber nicht das gefunden, was sie suchten, zum Beispiel weil vielleicht der Mensch mit dem Handy gerade nicht da war, das heißt, dann können die einfach nochmal wiederkommen.
Im Prinzip ja, wenn die Voraussetzungen, die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, dann können sie auch mehrfach durchsuchen. Aber auch das ist immer, gerade wenn es schon ein Ermittlungsmaterial gibt und man eine vorläufige Meinung darüber hat, ob es denn wirklich Tatbestand gibt, der eine Straftat bedeutet oder nicht. Auch da, es ist schwierig allgemein zu sagen, aber auch da ist es theoretisch möglich, dass es eine erneute Durchsuchung gibt. Das meine ich aber gar nicht unbedingt damit, sondern ich meine die Art und Weise des Vorgehens, wenn die Staatsanwaltschaft und Gericht, ich sag's mal salopp, schlampig gearbeitet haben. Ich denke schon, dass Anwälte, dass Verteidigerinnen und Verteidiger die Aufgabe haben, da auch eine gewisse Sorgfalt anzumahnen. Und das passiert oft nicht, indem wir die Richter und Staatsanwälte vor uns haben, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, sondern indem wir eine Entscheidung, eine Grundsatzentscheidung zumindest in dieser Sache herbeiführen. Und das ist eben oft die Beschwerdeentscheidung. Gilt nicht nur bei Durchsuchung, gilt natürlich auch bei Verhaftung, sodass Richter, die jetzt nicht in der Eile die Entscheidung gefällt haben, drauf gucken und auch nochmal das Verfassungsrecht in ihrem Kopfe bewegen.
Gibt es etwas, wo Sie sagen, das muss sich vielleicht ändern bei den Regelungen zu den Hausdurchsuchungen, aber auch bei der Praxis, so aus Ihrer subjektiven, persönlichen Sicht?
Ich fände es schön, wenn man vorher angehört werden würde. Ich sehe das Problem dabei, dass auf der anderen Seite die Hausdurchsuchung überraschend sein soll, damit man nichts wegschaffen kann. Aber gerade bei der Durchsuchung von Büros, von Anwälten, von Strafverteidigern ist das ein großes Problem. Da würde ich erwarten, dass wir als Strafverteidiger und Strafverteidiger eine Position haben, wo man vorher angehört wird und wo wir selber überlegen können, ob etwas, was gesucht wird, rausgeben oder nicht, oder ob das zum Kernbereich des Verteidigungsmaterials gehört.
Frau Heinicke, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort stehen.
Gerne.
Exona, als wir über die Podcast-Idee gesprochen haben, hast du mir erzählt, dass du in deiner Strafstation selbst bei Durchsuchungen dabei sein durftest. Wie war denn das für dich?
Ja, also erstmal war es natürlich total spannend. Also ich finde es cool, dass es die Möglichkeit gibt, für Referendarinnen und Referendare da dabei zu sein. Allerdings dieser Moment, wenn man neben mehreren Polizisten um 6 Uhr morgens vor so einer Wohnungstür steht und nicht weiß, wer einem gleich aufmacht, das ist schon echt krass. Und dann wirklich mitten in dieser fremden Wohnung zu stehen, war ehrlich gesagt nicht so schön. Das ist der privateste Raum. Da stehen dann teilweise noch die Teller vom Vorabend, die man vielleicht nach dem Abendessen nicht mehr weggeräumt hat. Menschen öffnen einem vielleicht in Unterhose, weil sie gerade irgendwie vom Türklingeln überhaupt erst aufgeweckt worden sind. Also daran werde ich mich noch lange erinnern.
Also hat dir echt jemand in der Unterhose die Tür geöffnet?
Verrate ich nicht.
Okay, alles klar.
Einsichten aus der Ermittlerperspektive gibt's jetzt von Simon Pschorr. Er ist Staatsanwalt in Regensburg und Sprecher der Fachgruppe Strafrecht der neuen Richtervereinigung. Hallo, Herr Pschorr.
Guten Tag.
Herr Pschorr, wie oft beantragen Sie eigentlich Durchsuchungsbeschlüsse im Monat?
Ich kann Ihnen keine seriöse Zahl nennen, aber Durchsuchungsbeschlüsse gehören zu unserem alltäglichen Handwerk und werden recht häufig beantragt.
Sie gehören zu Ihrem alltäglichen Handwerk. Wie wichtig sind die eigentlich und warum sind die so wichtig?
Mit dem Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss können wir Beweismittel für das Strafverfahren sichern, sofern sich diese in Wohnräumen oder Geschäftsräumen befinden, die dem Schutz von Artikel 13 Grundgesetz unterliegen. Das Grundgesetz verlangt für den Eingriff in diese besonderen geschützten Räume eine richterliche Anordnung. Das heißt, wir müssen einen entsprechenden Durchsuchungsbeschluss beantragen, bevor wir Zugriff auf Beweismittel erhalten, die sich in diesen geschützten Räumen befinden. Dort sind Beweismittel, die teilweise die Tat als solche betreffen, also Tatwaffe, Tatfahrzeug. Da können sich Beweismittel befinden, die aus der Tat resultieren, beispielsweise die Beute eines Diebstahls oder Betäubungsmittel, die sichergestellt werden müssen. Oder wir können Indizien finden, die auf die Tat hinweisen, beispielsweise elektronische Geräte, auf denen Daten gespeichert sind, die tatrelevant sind.
Ich möchte noch einmal auf den Fall Arnsberg zurückkommen. Da war es ja so, dass die Staatsanwaltschaft keinen Antrag gestellt hat beim Gericht für einen Durchsuchungsbeschluss, sondern die Polizei diesen Durchsuchungsbeschluss angeregt hatte. Können Sie uns aus Ihrer Praxis kurz berichten, wie denn so dieses Zusammenspiel eigentlich ist mit Polizei in Ihrer täglichen Arbeit?
Die Polizei ist unsere Ermittlungsbehörde. Die Staatsanwaltschaft ist federführend, wenn es darum geht, Strafermittlungen durchzuführen. Die Beamtinnen und Beamten der Polizei sind unsere Ermittlungsbeamten, mehr oder weniger unser langer Arm. Das heißt, die Polizei, die in der Praxis auf der Straße von Straftaten erfährt oder die angegangen wird von Geschädigten, dass ihnen eine Straftat widerfahren ist, liefert uns Beweise und Informationen zu. Aber die Entscheidung über maßgebliche Ermittlungsschritte, insbesondere solche, bei denen Anträge an das Gericht zu richten sind, ist die der Staatsanwaltschaft und die der Staatsanwaltschaft allein. Dementsprechend gibt es nach der Strafprozessordnung keine Anträge der Polizei an das Gericht. Es gibt nur Anträge der Staatsanwaltschaft an das Gericht. Werden solche Anträge der Staatsanwaltschaft nicht gestellt, liegt nach ganz herrschender Auffassung ein Verfahrensfehler vor.
Nun erleichtern Ihnen Durchsuchungen die Arbeit als Ermittler natürlich massiv. Also Sie haben ja gesagt, das ist eine Standardmaßnahme, das ist häufig notwendig. Denken Sie sich trotzdem manchmal, dass die Voraussetzungen für eine Durchsuchung zu niedrig liegen?
Dies ist meine persönliche Meinung. Ja. Die Tatsache, dass die Wohnungsdurchsuchung, obschon damit in den grundrechtlich geschützten Kernbereich der persönlichen Gestaltung des eigenen Intim- und Privatlebens eingegriffen wird, der durch Artikel 13 in besonderem Maße geschützt ist, ohne einen Tatenkatalog jederzeit und für alle Delikte möglich ist, sofern nur ein einfacher Anfangsverdacht besteht, ist tatsächlich sehr weitgehend. Das Bundesverfassungsgericht wirkt dem dahingehend entgegen, dass auf der Stufe der Verhältnismäßigkeitsprüfung gewisse Grenzen eingezogen werden. Einerseits, wenn es um geringfügige Delikte geht, beispielsweise das der Beleidigung. Andererseits, wenn besondere Personengruppen von einer Durchsuchung betroffen werden, beispielsweise Anwältinnen und Anwälte, Notarinnen und Notare, vergleichbare Personen, die gegenüber ihren MandantInnen für besonderes Vertrauen stehen und den Schutz dieser Mandantinnen und Mandanten auch gewährleisten möchten. Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gerade aktuell eine Durchsuchung bei einem Anwalt für bedenklich erachtet, obgleich die maßgebliche Verfassungsbeschwerde unzulässig war.
Gab es vielleicht schon mal einen Fall, bei dem die Polizei bei Ihnen deutlich angeregt hat, dass Sie eine Durchsuchung machen wollen und Sie gesagt haben, nee, das halte ich jetzt hier für zu eingriffsintensiv und nicht angesagt?
Ja, das gab es. Das ist zum einen dann der Fall, wenn der Tatverdacht sich auf eine Tat stützt, die relativ weit zurückliegt. Hier ist es ganz selten so, dass wir noch beweiserhebliches Material finden können, wenn die Tat eben schon eine gewisse Zeit zurückliegt. Zum anderen dann, wenn es sich eben um Bagatelldelikte handelt, die wir auch anderweitig nachweisen können. Und schließlich und endlich, wenn der Anfangsverdacht so vage ist, dass man den Eingriff in den geschützten Wohnbereich nicht rechtfertigen kann. Auch hier sagt das Bundesverfassungsgericht, im Besonderen ist das bei anonymen Hinweisen der Fall. Anonyme Hinweise sind zwar dem Grunde nach nicht völlig unverwertbar, müssen aber, um einen Anfangsverdacht stützen zu können, deutlich dichter, deutlich anknüpfungsreicher sein als eine Aussage, die eine Person mit offenem Visier tätigt, denn Nachfragen sind beim Anonymen eben nicht möglich.
Können Sie uns vielleicht einmal noch übersetzen, was deutlich dichter und anknüpfungsreicher hier bedeutet?
Die Frage nach der Detailtiefe, nach Informationen, die ein solcher anonymer Hinweis mitliefert, die von außen überprüfbar sind, muss deutlich höher sein. Ein anonymer Hinweis, der mir Informationen liefert, denen ich nachgehen kann, die ich verifizieren kann, ist deutlich verlässlicher als ein anonymer Hinweis, der sich alleine auf eine Bezichtigung beschränkt. Also der sagt, der war's.
Sagt Simon Pschorr, Staatsanwalt in Regensburg und Sprecher der Fachgruppe Strafrecht der Neuen Richtervereinigung. Ich habe mich übrigens selbst mal auf die Suche nach Antworten gemacht und habe bei verschiedenen Justizministerien angefragt, wie viele Durchsuchungen denn eigentlich so durchgeführt werden. Und ich habe da tatsächlich nicht wirklich, also ich habe eigentlich keine Antworten bekommen, weil das einfach nicht erhoben wird. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass bei so einem besonders intensiven Grundrechtseingriff, dass der Staat da auch ein Interesse hat zu erfahren, wie oft das eigentlich durchgeführt wird, vielleicht auch bei welchen Delikten. Ich habe da aber leider nichts erfahren. Meine stichprobenartige Untersuchung hat nichts ergeben. Aber wir haben ja noch einen anderen Gesprächspartner. Vielleicht hat der eine Hausnummer für uns.
Also, wir haben jetzt die Perspektive eines Staatsanwalts gehört, der den Durchsuchungsbeschluss in der Regel ja beantragt. Entscheiden, ob dieser Durchsuchungsbeschluss aber wirklich erlassen wird, muss aber am Ende ein Ermittlungsrichter. Wir sprechen jetzt mit einem Richter, mit Jörg Müller. Er ist Präsident des Oberlandesgerichtes Karlsruhe und er war auch einige Jahre Präsident des Amtsgerichts in Karlsruhe. Hallo, Herr Müller.
Hallo.
Herr Müller, wir haben unseren Gesprächspartner, den Staatsanwalt Simon Pschorr, gefragt, wie viele Durchsuchungsbeschlüsse er so beantragt. Jetzt die Frage an Sie. Über wie viele dieser Anträge entscheidet eigentlich ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht im Monat?
So viele, wie reinkommen. Also der muss einfach bewältigen, was reinkommt. Und notfalls muss man einen Vertretungsrichter beiziehen. Aber in der Regel sind ja die Ermittlungsmaßnahmen eher eilig. Und deshalb lässt man es nicht liegen, sondern guckt, dass man es abarbeitet.
Wenn Sie so an Ihre Zeit am Amtsgericht zurückdenken, so in Zahlen ganz ungefähr, wie viel war das so? Oder kann man das gar nicht sagen?
Das kann ich nicht seriös einschätzen. Das schwankt wirklich total. Und es ist auch nicht so, dass jetzt ein Ermittlungsrichter immer zu 100% nur Ermittlungstätigkeiten macht. Oft ist es nur ein kleiner Bruchteil. Es hängt wirklich davon ab, wie groß ist das Gericht, wie groß ist der Bezirk, auf wie viele Köpfe ist das verteilt. Also das kann man jetzt nicht seriös mit einer Zahl belegen.
Vielleicht versuchen wir es mal anders. Wie schätzen Sie denn die Erfolgsquote ein? Also wie oft lesen sich Richter den Antrag einer Staatsanwaltschaft durch und denken, ja, das passt?
Also ich hoffe, dass Sie sich das in jedem Fall durchlesen und sich intensive Gedanken machen, ob die Tatsachengrundlage wirklich gegeben ist, ob sich aus der Tatsachengrundlage ein Anfangsverdacht ergibt, der eine Strafbarkeit begründet, ob sich dieser Anfangsverdacht gegen genau diese Person richtet und ob jetzt beim Durchsuchungsbeschluss zum Beispiel die beantragte Durchsuchung tatsächlich Aussicht bietet, Beweismittel für diese vermeintliche Tat zu finden. Und die Erfahrung zeigt tatsächlich, dass die meisten Anträge von den Richtern bewilligt werden, also die Durchsuchungsbeschlüsse erlassen werden. Die Zurückweisung, dass man Nachermittlungen anordnet oder dass man es ganz zurückweist und sagt, es reicht mir nicht, ist sicher die Ausnahme. Da muss man aber sich auch klar machen, dass natürlich zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht ein häufiger Verkehr stattfindet und man dann auch weiß, was sind die Anforderungen bei Gericht, mit was brauche ich schon gar nicht zu kommen. Ja. Eine hohe Erfolgsquote heißt es nicht, dass alles unbesehen durchgeht, sondern dass die Dinge sich auch eingespielt haben.
Und halten Sie die Voraussetzungen insgesamt für zu niedrig in Anbetracht dessen, dass wir hier über einen sehr schweren Grundrechtseingriff reden?
Also da gibt es im Prinzip zwei Antworten drauf. Der eine ist die rein juristische. Die Durchsuchung ist eines der wichtigsten Erkenntnismittel im Strafprozess und zwar in einem sehr frühen Stadium. Weil wenn ich schon anfange, offen zu ermitteln, dann besteht ja die Gefahr, dass auch Beweismittel, sage ich mal in Anführungszeichen, verschwinden oder bewusst zum Verschwinden gebracht werden. Deshalb findet die Durchsuchung in einem sehr frühen Stadium statt, wo man naturgemäß noch nicht so ganz sicher ist, was wirklich am Ende rauskommt. Für den Betroffenen ist das natürlich oft ein extremer Eingriff in seine ganz persönliche Sphäre. Und das ist auch ein großer Grundrechtseingriff. Deshalb, ich verstehe es aus der Ermittlerperspektive, dass man da relativ früh mit einem vagen Verdacht rangehen muss oft. Aber für den Betroffenen ist es ein massiver Grundrechtseingriff, der sicher oft als nicht beim Verhältnis stehend empfunden wird zu dem bis dahin begründeten Verdacht.
Der Aufhänger dieser Folge unseres Podcasts war ja ein rechtswidriger Durchsuchungsbeschluss am Amtsgericht Arnsberg, bei dem es um ein Anti-CDU-Graffiti ging. Und die Direktorin dieses Amtsgerichts ist Charlotte Merz. Jetzt fragt man sich, und es haben böse Zungen auch gemunkelt, dass sie damit irgendwas zu tun gehabt haben könnte. Und jetzt würde uns mal ganz abstrakt interessieren, was macht eigentlich eine Direktorin oder eine Präsidentin am Amtsgericht?
Also vielleicht vorweg der Disclaimer, ich kann es nur ganz abstrakt beschreiben. Ich kenne den Fall nicht aus erster Hand und ohne Aktenkenntnis sollte man nicht über fremde Fälle urteilen. Das ist einer der wichtigsten Grundsätze. In der Gerichtsleitung gibt es zwei Typen von Behördenleiter. Das eine sind Direktoren, das andere sind Präsidenten. Die Präsidenten sind sozusagen in vollem Umfang die Dienstvorgesetzten der Beschäftigten, vor allem der Richter an den Gerichten in dem Bezirk, während die Direktorinnen und Direktoren so eine Mittelstellung einnehmen. Die schmeißen den Laden vor Ort sozusagen und die sind auch beteiligt am Beurteilungsprozess. Die organisieren das vor Ort, die machen den Alltagsbetrieb. Aber sozusagen die Fundamentalentscheidungen und auch die Endbeurteilung, das macht dann der Präsident oder die Präsidentin. Und ich sozusagen, das hängt ein bisschen von der Größe ab, wenn man da einen eigenständigen Präsidenten oder Präsidentin einsetzt. Und Direktoren sind eben so praktisch die örtlichen Verwaltungsmanager für ein kleineres Gericht.
Okay, und auch weiterhin abstrakt gesprochen, wenn jetzt ein Ermittlungsrichter tätig werden will oder einen Durchsuchungsbeschluss erlassen möchte, kann eine Amtsgerichtsdirektorin da was mit reinreden oder ist es eigentlich nicht vorgesehen?
Nee, also erstens mal, der Ermittlungsrichter ist auch ein unabhängiger Richter oder eine unabhängige Richterin. Also die Direktorin hat in die Fallbearbeitung überhaupt nichts reinzureden. Und die Realität ist auch so, also es ist ja nicht so, dass die Fälle reinkommen und über den Tisch der Direktorin oder des Direktors laufen und der sagt dann, den Fall macht Meier, den Fall macht Müller, sondern die kommen rein, die werden nach der abstrakt jährlich festgelegten Geschäftsverteilung einem bestimmten Richter oder einer Richterin zugewiesen und die kriegt es auch unmittelbar auf den Tisch und die Direktorin oder Direktor kriegt den Fall überhaupt nicht mit. Also sie hat gar keine Gelegenheit, da zu intervenieren. Das müsste schon ein großer Zufall sein oder dass man auf Seitenwegen informiert wird, aber also normal kommen die Dinge einfach rein, Poststelle, die guckt drauf, wer ist nach dem Geschäftsverteilungsplan zuständig, die Person kriegt es vorgelegt, die bearbeitet es und fertig.
Dazu passt es ja auch ganz gut, dass Charlotte Merz im Nachgang gesagt hat, dass sie erst deutlich später von dieser Durchsuchung erfahren hat, erst im September und die wurde im Januar durchgeführt. Aber eine zweite,
völlig plausibel.
Ja, eine zweite Auffälligkeit in diesem Verfahren am Landgericht Arnsberg und in dieser Durchsuchung ist, dass sie ein Richter auf Probe entschieden hat. Darf so ein Richter auf Probe einfach allein über eine Durchsuchung entscheiden oder gibt es da extra Grenzen für solche Anfänger?
Also es gibt ein paar Einschränkungen für Richter auf Probe, aber nur im allerersten Berufsjahr. Die dürfen bestimmte Rechtsbereiche nicht bearbeiten, kein Jugendstrafrecht, kein Familienrecht, kein Betreuungsrecht, kein Insolvenzrecht. Aber also ansonsten sind sie vollwertige Richterinnen und Richter, die dürfen alles machen und alleine. Die sind also nicht nur Assistenzrichterinnen oder sowas oder Junior Judges, sondern das sind vollwertige Richterinnen und Richter. Und die haben auch eine vollwertige Unabhängigkeit.
Und jetzt auch nochmal an Sie die Frage, sind solche rechtswidrigen Durchsuchungsbeschlüsse wie der aus Arnsberg, sind die selten? Oder passiert es doch eher regelmäßig, dass so ein Landgericht im Nachgang sagt, naja, da hat es nicht ganz gepasst?
Also ich will jetzt nicht banal antworten, dass je mehr Juristen Sie fragen, umso mehr Meinungen kriegen Sie zu einem Fall.
Das war die Motivation hinter diesem Podcast.
Ja, also natürlich kann es sein, und das ist ja eine Bewertungsfrage, reicht dieser Anfangsverdacht, um in der Abwägung mit diesem Grundrechtseingriff, der wirklich erheblich ist, das jetzt zu genehmigen? Und diese Abwägung, über die kann man sicher in vielen, vor allem in grenzwertigen Fällen, einfach streiten. Und deshalb ist es zunächst mal kein Grund für einen Vorwurf an den Ausgangsrichter, wenn die nächste Instanz sagt, nee, wir sehen es anders. Also nicht immer, wenn ein Rechtsmittel Erfolg hat, heißt es, dass der Vorderrichter einen Fehler gemacht hat. Das heißt nur, dass die nächste Instanz es anders sieht. Aber irgendeiner muss verbindlich entscheiden und irgendeiner gibt die Maßstäbe vor. Nach dem, was man in der Presse gelesen hat, das hat das Landgericht ziemlich scharf formuliert. Da waren auch formale Geschichten, die auffällig waren. Nach den Berichten kann ich wieder nur sagen, dass kein überhaupt nicht dokumentiert war in der Akte, dass es einen Antrag gab von der Staatsanwaltschaft. Das sind schon Dinge, über die man dann sprechen muss. Aber eine Quote der Beanstandungen, selbst wenn man jetzt eine Zahl nennen könnte, wäre die Frage, welche Aussagekraft die hat, weil gar nicht jeder Mann oder jede Frau, die betroffen ist von einem Durchsuchungsbeschluss, wenn der mal vollzogen ist, dann noch ins Rechtsmittel geht. Deshalb ist die Aussagekraft von einer Beanstandungsquote auch nur sehr gering. Aber es ist sicher, würde ich sagen, jede Aufhebung oder jede Beanstandung in der zweiten Instanz ist Anlass, sich die Dinge anzugucken und die eigenen Abwägungsmaßstäbe nochmal zu hinterfragen und auch das formale Vorgehen nochmal präzise anzuschauen.
Das ist ein sehr gutes Stichwort für meine nächste Frage. Würden Sie sagen, es gibt Veränderungsbedarf, möglicherweise in den Regelungen zu den Durchsuchungen oder auch in der Praxis, dass Staatsanwälte vielleicht besser prüfen müssen, noch genauer prüfen müssen, ob da wirklich durchsucht werden muss, ob Richter sich damit vielleicht noch intensiver auseinandersetzen müssen? Und falls ja, ist dafür überhaupt Zeit?
Ich fange mal von hinten an. Wenn es nötig ist, dafür Zeit aufzuwenden, muss man die aufwenden. Es geht um massive Grundrechtseingriffe. Und natürlich gibt es Situationen, wo es einfach wahnsinnig eilig ist. Und dann ist die Eilbedürftigkeit auch ein Argument, warum man vielleicht einen Grundrechtseingriff zulässt, weil sonst vielleicht sehr wichtige Beweismittel verschwinden für eine gewichtige Straftat. Ich glaube, dass die Grundregeln, die sind so abstrakt, wie sie festgelegt sind, in Ordnung. Und was sicher gut ist, wenn man sehr oft mit diesen Dingen befasst wird aus einer bestimmten Perspektive, in dem Fall ist das die Perspektive des Richters oder der Richterin, dann ist, glaube ich, gut, wenn man sich immer mal wieder bewusst macht, wie sowas sich aus der Perspektive des Betroffenen anfühlt. Einfach, um wieder so auch ein Bauchgefühl zu kriegen für diese Abwägung, dass es nicht zum technischen Vorgang wird. Ich will da gar niemand, der da beteiligt war, jetzt was unterstellen. Dafür kenne ich niemanden davon. Ich kenne den konkreten Vorgang nicht. Aber ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man sich in der Entscheiderposition immer mal wieder auch sozusagen psychisch in diese betroffenen Position bringt, um dieses Gewicht dieser Entscheidung wieder spürbar für sich selber zu machen. Aber die Regeln sind für mich grundsätzlich in Ordnung. Es ist eben ein sehr abstrakt formulierter Abwägungsprozess. Das können Sie auch kaum genauer fassen. Die Regeln für den Abwägungsprozess sind festgelegt. Die sind auch jedem klar, aber die sind halt abstrakt. Und wenn es zum Grenzfall kommt, müssen Sie halt sorgfältig überlegen und abwägen.
Das war Jörg Müller, Präsident des Oberlandesgerichts Karlsruhe. Jetzt haben wir also auch noch die richterliche Perspektive gehört. Und Herr Müller hat sich auch dafür ausgesprochen, dass man sich als Person, die über so einen Durchsuchungsbeschluss entscheidet, in die Position des Betroffenen hineinversetzt. Alena, jetzt haben wir also verschiedene Perspektiven gehört. Was machen wir jetzt damit?
Lass uns nochmal aus unserem Fall auf Arnsberg schauen. Da haben wir ja am Anfang gesagt, ist schon krass, bei so einer einfachen Sachbeschädigung direkt zu durchsuchen. Aber wir haben gehört, sowohl bei Frau Heinecke als auch bei Herrn Schor, es gibt keinen Tatbestandskatalog. Also man kann eigentlich wegen jedes Delikts durchsuchen. Das ist also schon mal kein Problem. Dann ging es ja auch darum, dass der Durchsuchungsbeschluss rechtswidrig ist. Einmal, weil es keinen ausreichenden Anfangsverdacht gegeben hat. Und da waren sich alle einig, Herr Müller natürlich ein bisschen vorsichtiger, dass das schon ziemlich dünn ist. Eine Zeugin, die so zwei Personen gesehen hat, irgendwie im Dunkeln, eine davon blond und dann noch so ein anonymer Hinweis, der nicht besonders substantiiert war. Also das war schon mal suspicious. Und was jetzt auch noch die Frage war, die wir gerade an Herrn Müller gerichtet haben, wie wirkt sich das eigentlich aus, dass Charlotte Merz, die Frau von Friedrich Merz, hier Direktorin am Amtsgericht ist? Und da müssen wir eigentlich ganz klar sagen, nach dem, was wir jetzt gehört haben, das spielt keine Rolle. Also eine Amtsgerichtsdirektorin nimmt keinen Einfluss auf die Entscheidung einzelner Richter. Beim Richter auf Probe hatte ich so ein bisschen den Eindruck, man kann sich so drüber streiten, ob das angemessen ist, dass jemand schon solche Verantwortung in die Hand bekommt, der noch so ganz am Anfang seiner Berufslaufbahn ist. Aber auch das allein als Umstand reicht jetzt vielleicht noch wirklich nicht, um das zu einem großen Skandal aufzublähen. Also was bleibt? Wir haben eine Menge über die Hausdurchsuchung gelernt. Wir haben eine Menge darüber gelernt, was dieser Grundrechtseingriff bedeutet für die Betroffenen, aber auch wie wichtig er ist für die Ermittlerinnen und Ermittler.
Und was wir gerade auch nochmal gehört haben bei Herrn Müller, ein zentrales Problem offensichtlich dieses Durchsuchungsbeschlusses ist, dass der eben nicht beantragt wurde von der Staatsanwaltschaft.
Stimmt, das darf man auf keinen Fall vergessen. Und dazu hat das Landgericht dann ja auch gesagt, also es gesagt, das ist rechtswidrig, hat dazu gesagt, das ist rechtsstaatlich bedenklich. Also das ist wahrscheinlich so das, wo man hier sagen kann, diese kleine prozessuale Wolte, die ist so wichtig und die wurde hier einfach vernachlässigt.
Wir haben übrigens bei Frau Heinicke auch noch nachgefragt, wie man sich eigentlich verhalten sollte, wenn es einen wirklich mal trifft und bei einem durchsucht wird in der Wohnung oder im Haus, sei es, weil man selbst verdächtigt wird oder weil man unbeteiligter Dritter ist, der eine gesuchte Sache oder Person bei sich haben soll. Das war ihre Antwort.
Wenn die Polizei morgens um 6 vor der Tür steht und die Hausdurchsuchung machen will, lassen Sie sich als erstes den Durchsuchungsbeschluss geben. Wenn es den nicht gibt, dann gibt es schon mal ein Problem. Das zweite ist, Sie rufen den anwaltlichen Notdienst an und bitten darum, dass jemand vor Ort kommt, um sich den Beschluss durchzulesen und möglicherweise Schritte zu ergreifen, die die Durchsuchung unterbrechen. Das dritte wäre dann, dass man die Durchsuchung, wenn man nichts dagegen machen kann, über sich ergehen lässt, hinterher eine Beschwerde einlegt, um die Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen.
Von uns war es das für diese Woche. Anregungen und Kritik gehen wie immer an justizreporterin@swr.de und ich empfehle euch gerne noch den Podcast Die Entscheidung. In der neuen Staffel Wer bringt Putin vor Gericht? Schauen sich die Kolleginnen vom BR an, wer in Deutschland dafür kämpft, Wladimir Putin für Kriegsverbrechen in der Ukraine anzuklagen. Es geht um das Prinzip der Weltgerichtsbarkeit, wie es überhaupt gelingt, in der Ukraine während eines tobenden Krieges Beweise zu sammeln, wie aussichtsreich der vom Internationalen Strafgerichtshof erlassene Haftbefehl gegen Putin sein könnte und ob Putin wirklich mal auf einer deutschen Anklagebank sitzen könnte. Der Link zur Staffel Wer bringt Putin vor Gericht ist in den Shownotes. Mein Name ist Alina Lagmöller und mit mir im Studio ist meine Kollegin und Partnerin in Crime, Exona Hüseni.